Ich weiß nicht, wer von euch gerne Krimis liest. Stell dir vor, du hast einen zu Weihnachten geschenkt bekommen und du liest den und fieberst mit und rätselst mit und überlegst, suchst nach den Indizien und versuchst, die Dinge zu verbinden und erzählst jemandem, dass du dieses Buch liest und er sagt, ach ja, das ist ein tolles Buch. Bist du schon an der Stelle, wo Miss Marple rausfindet, dass das gar nicht der Gärtner war, sondern dass in Wirklichkeit der Butler den umgebracht hat? Das ist ja, man möchte dann fast Butler sein in so einer Situation. Oder du sitzt im Kino oder vorm Fernseher, guckst einen Film mit jemandem und der erzählt dir ständig, was gleich als nächstes passieren wird. Das ist fürchterlich nervig, sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Warum ärgert uns das? Da ist ein Autor oder ein Regisseur, der sich große Mühe gibt, Spannung aufzubauen. Vielleicht in so einer Krimi-Geschichte uns auf falsche Fährten zu locken. Und dann verrät jemand, wie es ausgeht und macht diese Spannung kaputt. Und in diesem Fall wollen wir ja gerne, dass es spannend bleibt. Das ist ja der Witz sozusagen. Dafür bezahlen wir ja Geld, dass wir auf die Folter gespannt werden. Und das Schöne bei so einem Film oder so einem Buch ist, dass es eine kontrollierbare Spannung ist. Ja, man kann dann auch mal zuklappen oder man kann auch mal ausschalten, wenn man den Knopf noch findet oder notfalls rausgehen. Also es kribbelt so, aber ich hab die Sache im Griff. Es gibt ja Situationen, wo das nicht so ist oder wo man das nicht so überblicken kann. Ich war neulich mit Jonathan im Kino. Ich dachte, das wäre so ein ganz süßer Zeichentrickfilm, war es eigentlich auch. Aber zum Schluss werden die Helden da von Hunden durch irgendwelche Schluchten gejagt und es war nicht so ganz für seine Altersklasse dann doch. War ohne Altersbeschränkung, aber das sagt nicht immer was. Und Jonathan hielt es irgendwann nicht mehr aus. Ich habe dann ihm gesagt, die Geschichte geht gut aus. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber wenn man so solche Filme kennt, weiß man, die gehen immer gut aus. In dem Fall konnte ihn das auch nicht mehr trösten. Wir sind dann raus und er hing japsend im Sessel vor dem Kinosaal und japste, das ist aber kein Film für kleine Kinder. Er hat sich dann wieder berappelt, aber da war zu viel der Spannung. So wie das vielleicht bei Jonathan war im Kino, so glaube ich, dass uns das auch so geht im richtigen Leben, wollen wir eigentlich gerne schon oft wissen, wie die Geschichte ausgeht. Im Nachhinein kann man das ja dann als tolle Geschichte erzählen, wie das damals war, als man ohne Benzin mitten in der Sierra Nevada liegen geblieben ist oder so. Aber wenn man da steht und da kommt da irgend so ein komisches Auto angefahren und einer fragt, ob er helfen will und ob er helfen kann, da findet man das nicht so lustig, weil man noch nicht weiß, wie die Geschichte ausgeht. Ich glaube, Gott will uns beibringen in seinem Wort, dass wir vom Ende her denken. Dass wir vom Ende her denken und es gibt ganz viele Situationen, wo Gott uns tatsächlich verrät, wie die Geschichte ausgeht. Und ich möchte ein Lied mit euch teilen aus dem Jesaja-Buch. Das ist sozusagen im prophetischen Rückblick geschrieben. Ja, also da ist eine Situation, die alles andere als rosig ist, die Zukunft sieht alles andere als sicher aus. Und der Prophet schaut sozusagen aus der Zukunft zurück aus der Zukunft sozusagen, auf das, was jetzt noch vor uns liegt. Ja, könnt ihr mir folgen? Plusquamperfekt, ja. Was wird gewesen sein? Er spricht aus der Zukunft auf das, was jetzt noch vor uns liegt. Und das tut er voller Dankbarkeit. Und es ist ein Danklied. Und das ist das Kapitel 12 im Jesaja-Buch. Das ist ein kurzes Kapitel. Jesaja Kapitel 12. An jenem Tag wirst du sagen, ich danke dir, Herr. Du hast mir gezürnt, doch dein Zorn hat sich gewendet. Und du hast mich getröstet. Ja, Gott ist meine Rettung. Ihm will ich vertrauen und niemals verzagen. Denn meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zur Rettung geworden. Ihr werdet Wasser schöpfen mit Freude aus den Quellen des Heils. An jenem Tag werdet ihr sagen, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht seine Taten unter den Völkern bekannt, verkündet, sein Name ist groß und erhaben. Preist den Herrn, denn herrliche Taten hat er vollbracht. Auf der ganzen Erde soll man es wissen. Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner von Zion, denn groß ist in eurer Mitte der Heilige Israels. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir beten, dass du es an uns segnest. Amen. In den Kapiteln bis hierher verkündet Jesaja, in welcher Situation Jerusalem, Israel steht, Juda, das Südreich. Und er spricht davon, was die unmittelbare Zukunft bringen wird. Und das ist nichts Gutes. Zum größten Teil hat das Volk sich von Gott abgewandt. Sie machen so ihr eigenes Ding. Und Gott hat, so wie er es oft angedroht hat, bringt er jetzt tatsächlich sein Gericht. Bringt er jetzt tatsächlich seine Strafe. Und diese Strafe kommt in Gestalt der Armee der Assyrer. Also aus dem heutigen Syrien, Irak. Aber Jesaja sagt auch schon voraus, dieses Gericht, was nicht einfach ein menschliches Unglück ist, ein politisches Missgeschick, sondern was Gottes Gericht ist, dieses Gericht wird nicht ewig dauern. Danach wird es eine Zeit der Wiederherstellung und des Friedens geben. Und das ist so wie immer wieder bei Jesaja, dass dann die unmittelbar zukünftigen Ereignisse sich überlappen mit dem, was am Ende der Zeit liegt. Er sagt dann im Voraus, und viele schlaue Theologen sagen dann, ja, das kann der dann erst danach geschrieben haben, weil er wusste das ja noch nicht, aber Gott zeigt ihm das und er sagt im Voraus, wie Israel aus dieser historischen Situation wieder herauskommen wird, dass sie besiegt werden, dass sie verschleppt werden, dass sie ins Exil kommen und dass sie nach 70 Jahren wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Und dann spricht er von dem Friedensreich des Messias, von Christus, der sein Reich aufrichten wird. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und er wird heißen Immanuel, lesen wir dann direkt vorher. Und da wird von diesem ewigen Friedensreich, was jetzt noch vor uns liegt, gesprochen. Und all diese Ereignisse, die sich über Jahrtausende erstrecken, die sind bei Jesaja so fokussiert und in einem Bild beschrieben. Und das Bild lautet, es wird nicht ewig Unfrieden sein, es wird nicht ewig dieses Gericht dauern, sondern Gott, dein Gott kommt, dein Retter kommt. Es wird eine bittere Zeit kommen, aber das ist nicht das Ende. Und ich verrate euch, wie diese Story ausgeht. Und das kann euch Mut machen. Und dieser prophetische Rückblick, den wir hier in Kapitel 12 haben, den wir gerade gehört haben, ist so ein Dank, ist ein Danklied an Gott, weil das, was geschehen wird, uns Grund geben wird, ihm zu danken. Und wir können dieses Lied jetzt umdrehen sozusagen und als Gottes Absichtserklärung für die Zukunft verstehen. Denn das beschreibt die guten Pläne, die er damals mit seinem Volk hatte. Und auch wenn uns jetzt kein babylonisches Exil bevorsteht oder wir nicht drin sind, auch uns gelten diese guten Pläne Gottes, von denen Jesaja hier spricht. Und deshalb will ich zum neuen Jahr von Neujahrsvorsätzen reden. Aber ich will euch nicht mit meinen Neujahrsvorsätzen langweilen oder riskieren, dass ihr mich dann danach fragt in ein paar Wochen, ob noch was übrig ist. Sondern ich glaube, dass Jesaja 12 uns Gottes Neujahrsvorsätze zeigt. Gottes Neujahrsvorsätze für jedes Jahr. Das Ganze ist hier gesprochen worden vor 2700 Jahren. Aber weil Gott sich nicht ändert, weil seine Pläne sich nicht ändern, gelten diese Vorsätze auch für dieses neue Jahr 2010. Und sie gelten für Gottes Volk. Und das heißt, wenn du zu Gott gehörst, gelten sie auch für dich. Und das möchte ich dir zusprechen. Der erste Vorsatz: ich gebe meinem Kind Sicherheit. Der zweite Vorsatz: ich gebe meinem Kind Fülle. Und der dritte Vorsatz: ich gebe meinem Kind Jubel. Und ich habe die Freiheit zu sagen, das ist Gottes Wille für dich für 2010. dass er dir Sicherheit gibt, dass er dir Fülle gibt, dass er dir Jubel gibt. Denn dieses Lied beschreibt nicht die Erfahrung von einem Einzelnen, wo man sagen kann, schön für den. Sondern es ist Gottes Plan für sein Volk. Und es ist vom Ende der Zeit her gesprochen, prophetisch. Und deshalb ist es gewiss, dass das geschehen wird, was Jesaja hier sagt. Also, der erste Vorsatz. Ich gebe meinem Kind Sicherheit. An jenem Tag wirst du sagen, ich danke dir, Herr. Vers 1 und 2. Du hast mir gezürnt, doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Ja, Gott ist meine Rettung. Ihm will ich vertrauen und niemals verzagen. Denn meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zur Rettung geworden. Du hast mich getröstet. Man spricht in der Auslegung des Alten Testaments von einer besonderen Zeitform. Das Perfekt, ja, das kennt ihr vielleicht, das ist die vollendete Vergangenheit. Ich bin gegangen, jetzt gehe ich nicht mehr. Aber es gibt einen, manchmal reden die Propheten in dieser Zeitform von Dingen, die in der Zukunft liegen. Das ist eigentlich falsch. Also morgen bin ich ins Kino gegangen, das ist falsch. Aber sie wollen sagen, wenn Gott es zusagt, ist es so gewiss, dass es ist, als wäre es schon geschehen. Sie sagen, die Vergangenheit kann man nicht ändern, aber die Pläne Gottes, die stehen fest. Und hier ist auf der menschlichen Seite in diesen ersten beiden Versen von einem Lernprozess die Rede. Ja, wir glauben im Prinzip, Gott ist unsere Sicherheit. Irgendwie glauben wir, ja, auf gewisse Weise hat er uns ja gerettet. Manchmal brauchen wir ein bisschen länger, bis wir wirklich erfassen, dass er unsere einzige Rettung ist. Dass er unsere einzige Sicherheit ist. Die Israeliten damals haben natürlich auf Gott vertraut. Aber wenn es um politische Dinge ging, dann wollten sie doch realistisch sein. Und dann wollten sie doch schauen, ja, wer hat denn hier das Sagen und mit denen müssen wir uns arrangieren. Und es gab so ein politisches Ping-Pong-Spiel. Sie waren zwischen Ägypten auf der einen Seite, Assyrien auf der anderen Seite. Das waren so die beiden Großmächte, die sie umgeben haben. Und sie haben immer taktiert. Und sie sind immer hin und her gependelt. Und wenn der eine Ärger gemacht hat, haben sie sich dem anderen an den Hals geworfen. Und dann wieder, wenn der zu zutraulich wurde sozusagen und auch was für den Schuss haben wollte, dann sind sie wieder zu dem anderen gegangen. Und Gott sagt, ihr seid mir untreu geworden, weil ihr eure Rettung von irgendwelchen menschlichen Mächten erwartet. Weil ihr glaubt, dass die Assyrer oder die Ägypter euch helfen wollen. Und er sagt dann mal in Jesaja, das ist wie jemand, der sich auf einen Rohrstock stützt. Also ein Bambusrohr, was gesplittert ist. Und es stützt einen nicht, sondern es fährt einem in die Hand. So sind diese Mächte, auf die ihr euch verlasst. Und das Gericht über diese geteilten Loyalität hier, das bringt dann Gewissheit. Gott rettet nicht irgendwie, sondern er ist unsere Rettung. Er ist unsere einzige Rettung. Und nach dieser Erfahrung können die Israeliten das bezeugen. Und vielleicht nach Erfahrungen, wo du dich auf anderes verlassen hast, gemerkt hast, dass es getrogen hat. Dass Menschen im Letzten nicht die Rettung sind. Dass Menschen im Letzten keine Sicherheit geben können. Dass Dinge, die du dir selber baust, letztlich keine Sicherheit bauen können. Es gab mal ein Schiff, von dem es hieß, es sei unsinkbar. Ja? Aber da, wo Gott rettet, da ist wirklich Rettung. Jemand hat mal gesagt, wie war das? Ingenieure haben die Titanic gebaut, ein Amateur hat die Arche Noah gebaut. Aber der war angeleitet von Gott. Er ist unsere Rettung, er ist für uns zur Rettung geworden. Und ich mache schon so ein bisschen Grammatik mit euch, jetzt noch Vokabeln. Das hebräische Wort für Rettung, weiß das jemand? Jeshua. Jeshua. Deshalb sagt der Engel zu Maria, du sollst ihn Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Er ist unsere Rettung. Und vieles um uns herum ist nicht mehr so stabil, wie es vielleicht vor ein paar Jahren aussah, ob es so stabil war. Ist ja auch die Frage, die Unsicherheit wächst in vielen Bereichen, politisch, wirtschaftlich, in Beziehungen. Und unsere Kanzlerin hat uns ja auch gesagt, klingt so ein bisschen wie bei Jesaja, dieses Jahr wird es erstmal schlechter werden, bevor es dann hoffentlich irgendwie besser werden wird. Frage ist, worauf vertraust du in diesem Jahr? Ich weiß nicht, wie deine persönliche Prognose aussieht. Aber worauf vertraust du? Worauf baust du? Worin gründest du deine Sicherheit? Wenn ich das packe, wenn ich die Prüfung erfolgreich dann geschafft haben werde, wenn ich mehr Geld hätte oder wie auch immer. Und ich spreche von ganz praktischen, ganz alltäglichen Dingen. Denn die Zeitgenossen Jesaja, die haben, wenn es um religiöse Dinge ging, da wussten sie, wo sie hin mussten. Na klar, Tempel, Jahwe, Jerusalem und so, das war alles klar. Nur wenn es dann wirklich praktisch wurde, wenn es dann um die echten Nöte ging, die sie bedroht haben, dann haben sie sich andere Sicherheiten gesucht. Und die Frage ist, ob du auf Gott vertraust, dass er dich irgendwann in den Himmel bringst. Das ist schon gut. Und das ist die richtige Adresse, ohne Zweifel. Aber die Frage ist, vertraust du ihm heute und morgen für das, was dir bevorsteht? Es geht hier nicht allein um Seelenfrieden, sondern es geht um ganz handfeste Sicherheit, die Gott uns geben will. Gott verheißt dir nicht, dass du auf alle Zeiten deinen Job behältst, versteh mich nicht falsch. Aber er verspricht, dass ich geborgen bin in ihm. Und Jesaja sagt, Gott ist deine Rettung. Er ist deine Sicherheit in allem. Er ist Jeschua, dein Retter. Ich gebe meinem Kind Sicherheit. Der zweite Vorsatz, ich gebe meinem Kind Fülle. Ihr werdet Wasser schöpfen, voll Freude aus den Quellen des Heils. Ich weiß nicht, ob wir das nachvollziehen können, wie man mit Freude Wasser schöpft. So zwischen den Jahren hat es kräftig geregnet. Heute Morgen traf ich einen Nachbarn, der aber schon am Schneeschippen war, und ich habe gut lachen als jemand, der in der Mietwohnung wohnt und keinen Winterdienst, ja, ich bezahle den Winterdienst dann wieder, aber der kehrte also da und ja, sagte, ja, das wäre ein Wetter, jeden Tag müsste man kehren und so weiter. Ich sage, naja, ist eigentlich besser als einen Keller auspumpen, oder? Ich weiß nicht, ob ihm das wirklich getröstet hat am Sonntagmorgen, aber er musste mir zustimmen. Aber also Wasser verbinden wir nicht unbedingt mit großer Freude, wenn wir nicht gerade im Freibad sind oder am Strand, aber in einer Gegend, wo Trockenheit herrscht, wo Wasser eben keine Selbstverständlichkeit ist, wo Wasser nicht wie bei uns schon durch die Wände kommt, sondern wo du wirklich danach graben musst, wo du Kilometer laufen musst, da verstehen die Leute diese Sprache, dass du mit Freuden Wasser schöpfst. Also wir kennen das nur, wenn wir uns freiwillig in so eine Situation begeben, indem wir Sport machen oder uns irgendwie stark körperlich betätigen und dann an einem heißen Tag unter die Dusche steigen oder so oder einfach einen kräftigen Schluck Wasser zu trinken. Das ist was Herrliches. Und er sagt, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Gott will ein Versorger sein, darum geht es hier. Er will dich mit dem versorgen, was du brauchst und was dich auch erfrischt. Jesaja hat hier schon mal von Wasser gesprochen in Kapitel 8. Da geht es um diese politischen Verwirrungen. Da heißt es dann, weil dieses Volk, Juda, die ruhig dahinfließenden Wasser von Schiloach verachtet und vor Rezin und dem Sohn Remalias versagt, das sind die Assyrer, darum wird der Herr die gewaltigen und großen Wasser des Euphrat, also den König von Assur, und seine ganze Macht über sie dahinfluten lassen. Sie verachten die Wasser von Schiloach und deshalb bringt Gott also Assyrien über sie. Schiloach ist, diese Wasser von Schiloach sind ein Kanal in Jerusalem, die den unteren Teich in Jerusalem versorgt haben von der Quelle her, von der Gihon-Quelle. Das heißt, das war ein Wasserkanal, der Jerusalem mit Wasser versorgt hat. Das war so die regelmäßige Versorgung durch Gott. Und sie haben das, was direkt aus Jerusalem kommt, was von Gott kommt, haben sie verachtet, haben sich anderswo Hilfe gesucht. Und Gott sagt, naja, dann werdet ihr das Wasser vom Euphrat kennenlernen. Aber jetzt gibt Gott mehr. Er gibt nicht nur einen Kanal, wo dann vielleicht schon so ein bisschen abgestandenes Wasser drin plätschert, sondern Quellen des Heils, in denen das Wasser sprudelt. Und er lädt uns heute ein zu seinen Quellen des Heils. Und bei Sprudeln und Wasser und so, da sollte es bei uns klingeln, wenn wir Gottes Wort kennen. Denn Jesus kommt später, dieser Retter, Jeshua, und kündigt Quellen des Heils an und sprudelndes Wasser. Er spricht vom Heiligen Geist und ruft, wen da dürste, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist Gottes Plan für dich, dass er dich so übersprudeln lässt von seinem frischen Wasser. Wir gehen auf eine Zeit zu in der Ewigkeit, wo wir ihm ganz nah sein werden, wo wir überhaupt keine andere Nahrung mehr brauchen. Oder wenn wir sie zu uns nehmen, dann zur Freude und zum Genuss. Aber Gott wird uns alles sein. Heute ist das umkämpft. Heute müssen wir manchmal darum ringen. Und da gibt es Konkurrenzquellen und Konkurrenzbächlein und Tümpel. Und der Kollege von Jesaja, Jeremia, spricht davon, dass die Israeliten die frische Quelle verlassen und sich dann rissige Zisternen machen, die das Wasser nicht halten können. Wir suchen uns irgendwelche Ersatzerfüllungen, die überhaupt nicht mithalten können mit dem, was Gott uns schenkt. Und das ist irgendwo ein Signal unserer eigenen menschlichen Dummheit und unserer Verkommenheit, dass wir es dann manchmal immer noch nicht merken und da weiter nach diesem brackigen Wasser nachgehen. Aber er will uns ganz anderes schenken. Er will uns sein frisches Wasser schenken. Und manchmal beklagen wir uns, dass wir das nicht so erleben. Und sicher gibt es Dürrezeiten, durch die Gott uns auch durchbringt. So wie Israel durch die Wüste musste, so wie Jesus, der total gehorsam war, der total im Willen Gottes war, in die Wüste kam. Ja, wie kam er in die Wüste? Der Teufel hat ihn da nicht hingebracht. Sondern das heißt, er wurde vom Geist getrieben in die Wüste, dass der Teufel ihn versuchen könnte. Manchmal gibt es Zeiten, wo es länger trocken bleibt. Aber ich glaube, viel häufiger gibt es Zeiten, wo wir uns selber Trockenheit verordnen, sozusagen. Ja, also ich beklage mich, dass Gott nicht zu mir redet. Und dann mache ich im Hauskreis meine Bibel auf und finde noch das Lesezeichen von der Woche davor an der gleichen Stelle, weil ich zwischendurch ja nicht überhaupt gar nicht sein Wort gesucht habe. Und in der Zwischenzeit beklage ich mich, dass Gott nicht zu mir redet. Wie wäre das? Ein Buchverlag hat das, glaube ich, erfunden, vielleicht nicht ganz uneigennützig, aber es ist trotzdem eine gute Sache, dass dieses Jahr 2010 ausgerufen wurde als Jahr der Stille. Wir werden hier und da auch das aufgreifen hier in der Gemeinde. Wir haben nur gesagt, wir wollen nicht im Jahr der Stille neue extra Aktionen und Aktivitäten entfalten, die dann sozusagen zusätzlich sind und letztlich das gute Ziel dann ad absurdum führen, indem wir dann mehr Stress haben als vorher im Namen der Stille. Aber vielleicht ist auch dieses Jahr der Stille 2010 ein gutes Jahr. Und ganz sicher ist es ein gutes Jahr, um neu Gott zu suchen. Um neu zu sagen, ja, ich will zu dieser Quelle kommen, ich will trinken bei dir. Und vielleicht, wenn ich Gottes Wort lese, wenn ich mit ihm rede, werde ich nicht jeden Tag die großen Offenbarungserlebnisse haben. Aber wenn ich nie drin lese, werde ich sie auch nie haben. Also, Gott lädt uns ein zur frischen, sprudelnden Quelle des Heils. Und er hat sich vorgenommen, dir von seiner Fülle zu schenken. Dir seine Fülle zu schenken. Ich gebe meinem Kind Fülle. Und der dritte Vorsatz, ich gebe meinem Kind Jubel. An jenem Tag werdet ihr sagen, es ist so sicher, als wenn es schon geschehen wäre, dank dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht seine Taten unter den Völkern bekannt, verkündet, sein Name ist groß und erhaben. Preist den Herrn, denn herrliche Taten hat er vollbracht. Auf der ganzen Erde soll man es wissen. Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner von Zion, von Jerusalem, denn groß ist in eurer Mitte der Heilige Israels. Gott will dein Herz füllen mit Jubel über seine großen Taten. Und das heißt auch, er gibt dir Grund zum Jubeln. Du wirst seine großen Taten erleben. Du wirst nicht einfach plötzlich anfangen zu jubeln und weißt gar nicht warum. So wenn man dich kitzelt und dann lachst du halt, aber es ist eigentlich nichts lustig. Sondern er wird dir Grund zum Jubeln geben. Was will Gott tun in diesem Jahr? Ich habe eine Liste gelesen mit Fragen, die man sich stellen kann, wenn man so über das neue Jahr nachdenkt. Ich will das auch nochmal mit in die Stille nehmen. Und eine Frage war, was ist das menschlich gesehen Unwahrscheinlichste, was du dieses Jahr von Gott erbeten willst? Was ist das menschlich gesehen Unwahrscheinlichste, was du von Gott erbeten willst? Das ist ja kein Wettbewerb, aber wo erwartest du, dass Gott Großes tut? Weit über menschliche Möglichkeiten hinaus. Und vielleicht ist das was mit dir zu tun hat. Dass du etwas tun wirst, was dir menschlich nicht möglich wäre. Martin Luther hat gesagt, niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott durch ihn oder durch sie ein großes Werk tun will. Gib den Glauben nicht auf, dass Gott durch dich ein großes Werk tun will. Das ist, wie dieses große Werk aussieht. Wir haben manchmal dann schon festgelegte Vorstellungen, was dann da passieren wird. Das blockiert uns dann eher. Aber erwarte, dass Gott Großes tut in deinem Leben, um dich herum. Und dass er dich für Großes gebraucht. Das ist kein Leistungsdruck, sondern eine Erwartungshaltung. Wir haben es mit einem mächtigen Gott zu tun. Und manchmal, glaube ich, wir erwarten gar nichts mehr. Und dann ist das mit dem Jubeln auch nicht mehr so weit her, weil nichts Außergewöhnliches passiert. Also wenn dir einer vorbeikommt und dir 20.000 Euro in die Hand drückt, ohne Gegenleistung, dann jubelst du möglicherweise. Wenn du monatlich dein Gehalt überwiesen kriegst, dann jubelst du dann meistens nicht. Vielleicht siehst du einen Gehaltszettel und was alles an Abzügen weggeht, aber du hast dich daran gewöhnt. Du jubelst ja nicht, wenn du dreimal am Tag, wenn du was zu essen hast. Okay, wir sind wohl erzogen und unsere Kinder auch schon und deshalb beten wir vorm Essen und so. Aber wir finden das normal. Eigentlich können wir dreimal am Tag um den Tisch tanzen, weil Gott uns versorgt. Und zwischendurch auch, weil er uns so reich beschenkt. Aber er will noch viel Größeres tun. Er will dein Herz füllen mit Jubel. Da ist die Frage, ist da Platz drin? Bist du bereit, dich beschenken zu lassen? Ich merke das manchmal, wie ich nicht bereit bin für etwas, was jemand anders mir irgendwie zukommen lassen will oder mir erzählen will. Jonathan kommt an, Papa will irgendwas erzählen und ich bin ganz woanders oder wir sind gerade im Gespräch und ja, soll ja auch gut erzogen sein und dann erstmal den Mund halten, wenn wir gerade noch reden. Aber manchmal merke ich, ich bin gar nicht offen. Er ist so voller Begeisterung und ich habe gerade gar keinen Kopf dafür, wie man so sagt, mich darauf einzulassen, was er für mich hat. Oder du triffst jemanden, willst dem begeistert was erzählen, was du gerade erlebt hast und du merkst, er ist in Gedanken sonst wo oder ist so mit sich selbst beschäftigt, dass er gar nicht offen ist dafür. Jetzt die Frage, womit füllst du dein Herz? Mit all dem, was dich runterdrücken will? Breitet sich da freiwillig aus und sehr bereitwillig sozusagen. Oder hast du beide Augen offen für Gottes Größe? Ist dein Herz belegt oder kann es frei schwingen? Ist da Raum für diesen Jubel? Und es ist gut, wenn wir auch mit dem, was uns belastet, immer wieder zu ihm gehen. Und sagen, ja, du willst mich frei machen. Du bist mein Befreier. Du bist meine Rettung. Du bist Jeschua. Und dann fangen wir an, ihn zu loben, wie wir es vorhin gehört haben. Auch wenn die Situation noch nicht komplett gelöst ist. Und er will diesen Jubel vergrößern. Jauchzt und jubelt, heißt es in Vers 6. Man kann das auch wörtlich übersetzen, wiehert und schreit. Wiehert und schreit. Ich glaube, das ist nicht in erster Linie eine musikalische Anweisung oder wie wir jetzt im Einzelnen das gestalten sollen. Aber es geht darum, das ist eine öffentliche Sache. Hier ist nicht von stiller Zufriedenheit die Rede. Gott will dich übersprudeln lassen vor Freude. tatsächlich übersprudeln lassen soll, dass es gar nicht verborgen bleiben kann, was er an dir getan hat. Das sieht bei verschiedenen Typen verschieden aus. Ich gucke die Pia an, fällt mir jetzt irgendwie, kommt mir gerade auch so in den Sinn, wenn es um Übersprudeln geht, wenn es um eine Begeisterung geht. Aber bei jemand anders wird das anders aussehen, weil das eher ein ausgeglichener, ruhiger Typ ist. Das ist die einzige Person, die eine E-Mail-Adresse hat, lautes Lachen oder so. Das ist. Ich dachte, ich kriege dich noch zum Lachen hier. Andere Leute sind stiller, aber trotzdem wird man denen das anmerken, wenn es aus ihnen raussprudelt. Also ganz, ja, sag nicht, ja, ich bin halt nicht so ein Typ. Also die Frage ist, bist du bereit, andere auch teilhaben zu lassen an dem, was Gott dir schenkt? Auch wenn die das vielleicht erstmal nicht nachvollziehen können, wenn die das komisch finden. Es ist gut, wenn wir jetzt anfangen mit dem Jubel über das, was er schon getan hat. Auch schon, wir können auch schon anfangen mit dem Lob, mit dem Jubel über das, was er tun will. Weil es so gewiss ist, weil er es so klar zusagt. Er ist ein großer Gott, er ist unsere Rettung. Er ist unsere Quelle. Er ist groß in unserer Mitte. Und ich glaube, Gott will Großes tun 2010. Und ich bin überzeugt, dass ich da den Mund nicht zu voll nehme, weil es Gottes Wille für sein Volk ist. Und Gottes Wille für dich. Es kann durch Täler gehen, es kann durch Wüsten gehen. Ich verspreche dir nicht, dass das leichteste und das schönste und das problemloseste Jahr von allen wird, das nächste Jahr. Wahrscheinlich nicht. Aber wir dürfen wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wir dürfen wissen, wie die Geschichte ausgeht. Und sie hat ein gutes Ende. Und Gott ist ein Gott, der seine Neujahrsvorsätze nicht nach einer Woche schon vergessen hat, sondern in 4. Mose 23 heißt es von ihm, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Es scheint typische menschliche Eigenschaft zu sein, dass wir lügen oder dass wir es uns anders überlegen. Aber Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Und die Antwort ist niemals. Niemals. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er tut, was er versprochen hat. Und ich lade euch ein zu diesem Vertrauen. Ich bin gespannt, ich freue mich auf die Zeugnisse im Silvestergottesdienst in einem Jahr, wenn wir davon berichten, was Gott getan haben wird. Und wenn wir laut jubeln und jauchzen, denn groß ist in eurer Mitte der Heilige Israels. Amen. Und Herr, wir wollen dir danken. Und wir wollen dich preisen als unseren Retter, als unseren Versorger, als den, der unseren Mund mit Jubel füllt. Nicht der uns irgendwie ein bisschen aufhält, uns ein bisschen aufpäppelt, sondern ja, der Dinge wendet, dass wir nur jubeln und jauchzen können, wie wir es sonst nie tun. Danke, Herr, dass du so ein großer, herrlicher Gott bist. Halleluja. Amen.